Das sechste Bild, Rauch, aus der Revue-Operette Casanova von Johann Strauss Sohn. Und aufgenommen worden ist das in der Staatsoper Stuttgart. Auch so ein Haus, das schleunigst vor dem Verfall gerettet werden müsste, sprich generalsaniert. Weil das aber nicht ganz günstig ist. Wir sprechen da von guten 2 Milliarden und erfahrungsgemäß bleibt es dabei ja nie, sorgt diese Opernhausrettung für große mediale Aufmerksamkeit. In letzter Sekunde die Rettung. Das ist heute der Titel der Matinee in SWR Kultur. Und bei der Vorbereitung dieser Sendung hatten wir in der Redaktion alle das Gefühl, dass Rettungen und Rettungsaktionen medial irgendwie viel mehr Raum einnehmen als noch vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren. Bestes Beispiel, die völlig ausgeuferten und dauerpräsenten Rettungsaktionen rund um den gestrandeten Wal in der Ostsee. Vermutlich erinnern sich viele auch noch an die Rettung des Höhlenforschers aus der Riesendinghöhle, ganz zu schweigen von den unzähligen Rettungsdokuserien. Woran das liegt, warum uns Rettungsaktionen so interessieren und ob dahinter vielleicht ein Stück Zeitgeist steckt, das kann uns jetzt vermutlich Margret Lünenborg erklären. Sie ist Professorin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität Berlin. Hallo Frau Lünenborg.
Hallo, ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Frau Lünenborg, ich habe bei der Recherche wirklich so viele Rettungsgeschichten und Rettungsdokus gefunden. Über Notärzte, Bergretter, Feuerwehrleute, sogar Treckerretter sind mir untergekommen. Und da komme ich doch jetzt gleich mit der Grundsatzfrage, warum sind Rettungsaktionen, Rettungsgeschichten so beliebt? Warum interessiert uns das so?
Na, ich glaube erstmal, es ist ja eine ziemlich klare und auch relativ schlichte Storyline. Ein Drama, das Ringen damit und irgendwie ist was positiv am Ende in Sicht. Sonst wäre es keine Rettung, sonst wäre es ein Desaster. Also wenn es tatsächlich auf die Rettung zuläuft, dann können wir als Zuschauende, als RezipientInnen sozusagen uns darauf freuen, dass es am Ende gut ausgeht. Es ist sozusagen in den krisenhaften und von permanenten Spannungen geschüttelten Zeiten ein Stück auch Eskapismus ausweichen in dann doch etwas schlichtere Muster, die auf ein gutes Ende zulaufen, würde ich sagen. Also zumindest in dieser Intensität, dass wir sie genannt haben, diese populären, fiktionalen Formate, die sind in der Storyline ja relativ schlicht so aufgebaut und wir wissen, allwöchentlich endet es dann mit einer gut gelaufenen Rettung.
Also man könnte vielleicht auch sagen, dass uns diese Rettungsaktionen so beschäftigen und so gefallen, auch die Dokus, weil es einfach so viel Krisen in der Welt gibt und man hat dann das Gefühl, ein bisschen was geht dann halt aber doch gut aus, weil es Menschen gibt, die zumindest einen kleinen Teil der Welt retten könnten.
Ich glaube, es ist zumindest ein Teil davon. Das ist ein relativ bekanntes Muster. Je heftiger die Anforderungen und das Ausmaß ist, in dem wir durchgeschüttelt werden, desto größer ist auch eine Sehnsucht nach einem positiven Momentum, einer positiven Insel. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Also einerseits haben wir Rettungsgeschichten ja auch früher durchaus gehabt. Also ich erinnere mich an Geschichten mit Grubenunglücken und wirklich so eine Mitfiebern, wie viele Menschen können lebend geborgen werden. Also was schon eine große Anteilnahme, ein großes empathisches Mitfühlen, so eine Idee davon zu haben, was Angehörige da erlebt haben müssen. Also da haben wir auch große Medienaufläufe dann überirdisch sozusagen, die dabei sein wollen, wenn dann die ersten Geretteten rausgeholt werden. Da haben wir sicherlich einerseits mit dem, was wir hybrides Mediensystem nennen, also die Gleichzeitigkeit von Massenmedien und Social Media, eine Explosion geradezu rein quantitativ an Erzählungen der Rettung oder auch manchmal der misslungenen Rettung. Aber dieses emotionale Muster, also dabei sein, auch ja, durchaus Anteil haben und mit sich freuen, wenn es am Ende gelingt, das ist sicherlich eine sehr viel längere Erzählung. Ich glaube, das ist ein geradezu archaisches Muster, auch wo, glaube ich, jeder ja auch mit anderen Menschen so eine Mitfühlmomente irgendwie hat.
Ja, jetzt haben Sie schon die sozialen Medien angesprochen. Was spielen die denn da für eine Rolle?
Naja, die sozialen Medien bieten die Möglichkeit, dass jeder jederzeit alles allen mitteilen kann. Wir wissen, dass die Plattformen in ihren Algorithmen, in ihren Selektionslogiken darauf trainiert sind, Menschen möglichst lange auf der Plattform zu halten. Das ist das Geschäftsmodell, möglichst viele Daten fließen zu lassen, möglichst lange Präsenz und Wahrnehmung von Angeboten dort zu haben. Und da sind emotionale Muster ausgesprochen erfolgreiche Strategien zum lange dranbleiben. Und dieses Muster des sozusagen mit Sorgens, mit Bangens, mit sich Ängstigens und auf etwas Positives hin fühlen, fiebern, dabei sein, ist da ein ausgesprochen starkes Muster. Sodass wir auch geradezu orchestrierte Rettungsaktionen und Teilhabe an der Rettung miterleben auf Social Media. Und ich würde da immer sagen, dass es da durchaus beide Momente drin gibt. Also so ein geradezu voyeuristisch billigst Anteil haben an den Ängsten anderer und dann entspannt zu sagen, ach Mensch, ist ja nochmal gut ausgegangen. Das ist sicherlich vielleicht so der unangenehmere Teil. Aber es gibt da drin eben auch ein großes Potenzial. Also mitfühlen als solidarisches Mitteilhaben auch zu organisieren. Und da würde ich sagen, dass beispielsweise auch Formen der Seenotrettung, des Rettens von Geflüchteten, die nicht ertrinken, sondern wo zivilgesellschaftliche Akteure mobilisieren, um da zu Hilfe zu kommen, wo es Staaten nicht tun, dass dahingehend Mobilisierung eben auch mit Social Media stattfindet und damit durchaus auch in gesellschaftliche Debatten eingegriffen werden kann, Relevanz nochmal verschoben wird, eine Dringlichkeit gesetzt wird. Das finde ich ist schon auch ein Potenzial, was da drin steckt.
Also so im Sinne von Empathie-Maschinen, die dann aber tatsächlich auch was bewegen können. Zum Beispiel, es gibt ja ganz oft dann auch eigene Hashtags. Ich habe mich jetzt gerade erinnert an Je suis Charlie.
Exakt. Das ist so ein Hashtag. Wir haben es vielleicht alle noch irgendwie vor dem geistigen Auge, wie nach dem gewaltsamen Anschlag auf das Magazin in Paris weltweit ist Solidaritätserklärung gegeben hat, das Brandenburger Tor in den französischen Nationalfarben angestrahlt wurde. Tatsächlich eine Anteilnahme, die ja auch ein politisches Momentum hat. Also solche Formen von Gewalt gegen Meinungsäußerung dürfen wir und werden wir in demokratischen Gesellschaften nicht tolerieren. Dagegen stehen wir auf. Das hat niemanden dort wieder lebendig gemacht und kein Trauma reduziert. Aber es war ein gesellschaftliches Statement, das in dieser Phase dann ja auch wirklich massive Ängste, die dann da sind, durchaus eine Stärkung, eine Kräftigung, so ein Statement gewesen ist. Und das ist schon auch politisches Potenzial genau dieser Empathiemaschine, also einer Plattforminfrastruktur, die dieses exzessive Erzeugen von gefühlter Teilhabe auch ganz gezielt orchestrieren kann.
Kann es denn davon auch ein zu viel geben? Das hat man jetzt bei Ihnen fast schon ein bisschen rausgehört. Also, dass wir diese Rettungsaktionen irgendwann auch überdrüssig werden, dass wir abstumpfen.
Absolut, absolut. Ich glaube, das haben wir alle auch schon erlebt. Also wir sprechen auch von Compassion Fatigue, also eine Erschöpfung des Mitfühlens. Das ist nicht mit Social Media entstanden. Das wurde viel im Fernsehen vorher diskutiert, aber mit Social Media hat das natürlich nochmal eine immense Intensivierung erfahren. Und also ich mochte keinerlei Wahlgeschichten. Ich fand das immer eine absurde Form von öffentlicher Aufmerksamkeit auf ein Phänomen, wo uns wirklich die Welt um die Ohren geflogen ist, um es mal klar zu sagen. Also dass diese Trivialität wirklich eine Ablenkung nur war. Also wir sind zutiefst emotional agierende Wesen, als soziale Wesen miteinander, aber ein immer mehr, immer intensiver, immer exzessiver ist sicherlich kein Muster, das Zufriedenheit im Miteinander erzeugt. Von daher würde ich sagen, das ist eine große Ressource, aber sie exzessiv rauszudonnern pausenlos ist sicherlich nicht einer angemessenen Formen der Kommunikation miteinander irgendwie sinnvoll und zuträglich.
Wenn die Welt um uns herum brennt, dann schauen wir uns vielleicht besonders gerne Rettungsaktionen aller Art an. Zu viel sollte es aber nicht werden. Wir wollen ja nicht abstumpfen. Darüber habe ich mich mit Margret Lünenborg unterhalten. Sie ist Professorin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität Berlin. Vielen Dank, Frau Lünenborg.
Vielen Dank Ihnen.
In letzter Sekunde, das ist heute der Titel der Martini in SWR Kultur, es geht ums Retten. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Musiker, der gerne Lebensmittel rettet.